Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Guten Morgen, am Mikrofon begrüßt die Susanne Fritz. Herzlich willkommen zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Wir beschäftigen uns heute mit diesen Themen. Das Verhältnis von Religion zur Demokratie. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier diskutierte gestern mit Experten im Schloss Bellevue. Inwiefern verändern sich Christentum, Judentum und Islam? Ein Gespräch mit der katholischen Theologin Judith Könemann vom Exzellenzcluster Religion und Politik an der Universität Münster. Dort findet zurzeit ein Kongress zu dem Thema statt. Und Regensburg hat wieder eine Synagoge. Heute wird das jüdische Gotteshaus in der Regensburger Altstadt offiziell eröffnet. Deutschland ist ein religiös plurales Einwanderungsland. Neben Christen und Juden haben viele Muslime in der Bundesrepublik eine Heimat gefunden. Auch Buddhisten, Aleviten, Bahais, Zeugen Jehovas und viele andere Glaubensgemeinschaften prägen die religiöse Landschaft. Mit der Pluralität entstehen Fragen, etwa nach dem Verhältnis von Religion zur Demokratie. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat darüber gestern mit Experten in einem Religionsgespräch diskutiert. Dazu hatte er an seinem Berliner Amtssitz im Schloss Bellevue die Zeitjournalistin Evelyn Finger, den deutschen Soziologen Hans Joas und Mohannad Khoshid, Leiter des Zentrums für Islamische Theologie Münster, eingeladen. Sebastian Engelbrecht war für uns dabei und fasst die Diskussion zusammen.
Eigentlich ist das Forum Bellevue ein Ort der gepflegten Debatte unter Honoratioren aus den höheren Etagen von Kultur, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Aus aktuellen Gründen aber musste der Bundespräsident einen Exkurs in seine Rede über das Verhältnis von Religion und Demokratie einbauen, zu einem brenzligen Thema. Steinmeier hatte in der vergangenen Woche ein Glückwunschtelegramm zum 40. Jahrestag der iranischen Revolution nach Teheran geschickt und hatte sich kritische Stimmen anhören müssen, unter anderem von aufgebrachten Bürgern und vom Zentralrat der Juden in Deutschland. Der Bundespräsident warb für seinen Kurs des Dialogs mit der Führung der Islamischen Republik und für das Atomabkommen der westlichen Mächte mit Iran, um das er jahrelang verhandelt habe.
Ich glaube, bis heute, dass die Anstrengung der Bundesregierung richtig ist, dieses Abkommen auch gegen manchen noch amerikanischen Druck aufrechtzuerhalten. Dass es nicht besser ist, die festen Vereinbarungen, auch die Sanktionsmittel, einfach aus der Hand zu geben und den Iran in noch weitere Isolation und Radikalisierung zu treiben.
Damit stand die außenpolitische Dimension des Themas Religion und Demokratie ungeplant im Vordergrund. Der islamkritische Publizist Hamid Abdel Samad widersprach dem Bundespräsidenten in der späteren Diskussion.
Sie haben falsche Signale an das Regime im Iran gesendet, an die demokratische Opposition im Iran und im Exil gesendet. Sie haben aber auch falsche Signale an die Menschen in Deutschland gesendet. An das iranische Regime haben Sie gesagt, Sie können so weitermachen wie bis jetzt. An die demokratische Opposition im Iran haben Sie das Signal gesendet, wir haben keine Legitimation. Und an die eigenen Leute in Deutschland haben Sie das Signal gesendet, wir nehmen unsere Werte nicht ernst. Und deshalb sage ich nicht in meinem Namen.
Das wiederum wollte der Bundespräsident nicht stehen lassen und konterte:
Ich bin Ihnen erstens dankbar für Ihren Beitrag, finde es gleichzeitig schade, dass Sie meiner Rede, in der ich dazu Stellung genommen habe, offenbar nicht zugehört haben. Sonst hätten Sie diese letzte Ausführung nicht machen können.
Ruhiger verlief die Diskussion auf den eingefahrenen Gleisen der Debatte um das Verhältnis von Religion und Demokratie in Deutschland.
Deshalb lautet die Frage nicht, ob der Islam zu Deutschland gehört. Die ist, glaube ich, angesichts der Millionen von Muslimen, die in unserem Land leben, längst beantwortet. Die eigentliche Frage lautet, welcher Islam gehört zu Deutschland? Wie sieht eine islamische Lehre und Glaubenspraxis aus, die mit dem Leben einer modernen, pluralistischen Gesellschaft in Einklang steht? Die Förderung von Kinderehen und die Missachtung von Frauenrechten tun es sicherlich nicht.
Einen theologischen Antwortversuch machte Professor Muhannad Khorshide, Leiter des Zentrums für islamische Theologie an der Universität Münster.
Wenn ich von einem Gott spreche, der darauf angewiesen ist, uns Menschen zu Marionetten zu machen, zu unterwerfen unter einem Gesetz, und dann frage ich, ist das wirklich ein in sich vollkommener Gott oder ist nicht ein vollkommeneres Gott ein Gott, der nichts für sich will, sondern bedingungslos nur schenken will? Und das ist Gott der Liebe.
Ein restriktives Gottesbild werde von restriktiven Regimen missbraucht, um Gehorsam im Volk zu erzeugen, meinte Khorshide. Hier stimmte Bundespräsident Steinmeier ausdrücklich zu. Die Unterscheidung des islamischen Theologen Khorshide sei eine wichtige Trennlinie.
Weil nach meinem Eindruck sich hier die Frage entscheidet, eine Reform, Modernisierungsfähigkeit, Demokratiekompatibilität des Islam oder nicht.
Auch an dieser Stelle war der Schriftsteller Abdel Samad nicht einverstanden. Von Demokratiekompatibilität redete er nicht, sondern warnte vor der Versuchung der Macht. Dieser seien die Kirchen in Deutschland erlegen, wie auch der politische Islam.
Ich darf nicht diese Sinnsuche und diese Wahrheitssuche missbrauchen, um die Menschen für eine politische Entwicklung oder für Machtausbau zu instrumentalisieren. Und genau das macht der politische Islam in Deutschland auch im Schatten der Kirchen. Er will seine Machtstrukturen ausbauen. Er will diese Sinnsuche der jungen Muslime, die sehr legitim ist, missbrauchen, um seine Machtstrukturen auszubauen.
Zu viel Nähe zur Macht attestierte der Berliner Soziologieprofessor Hans Joas, insbesondere der evangelischen Kirche.
Das zielt jetzt auf die evangelische Kirche, eine Kirche, die sagt, wir haben gelernt von der übertriebenen Staatsnähe der evangelischen Kirche in Deutschland. Nie wieder. Deshalb unterstützen wir jetzt zu 150% die Bundeskanzlerin. Ja, also dass da irgendwo ein logischer Mangel in der Argumentation ist.
Bei aller Kritik blieb der ausdrückliche Aufruf zu einer grundlegenden Reform des Religionsverfassungsrechts aus. Dazu war das Forum Bellevue doch zu sehr ein Ort der gepflegten Debatte.
Sebastian Engelbrecht fasste das Religionsgespräch mit dem Bundespräsidenten im Schloss Bellevue zusammen. Die Religionen unterliegen im Laufe ihrer Geschichte einem Wandel. So verändern sich zum Beispiel immer wieder auch die theologischen Vorstellungen im Christentum, Judentum und im Islam. Doch wie genau geht Wandel innerhalb der monotheistischen Religionen vonstatten? Mit dieser Frage beschäftigen sich zurzeit Wissenschaftler auf einer Fachtagung in Münster. Ich habe vorab mit der katholischen Theologin Judith Könemann gesprochen. Sie ist am Exzellenzcluster Religion und Politik tätig. Das Cluster hatte zu der Tagung eingeladen. Frau Könemann, Religionen wirken oftmals statisch. Man bekommt den Eindruck, dass Veränderungen kaum möglich sind. Doch der Eindruck täuscht. Inwiefern unterliegen Religionen einem Wandel?
Also wir sehen in den Religionen, oder das ist auch unsere Vermutung, dass unter diesem Bild, das Sie gerade beschrieben haben, dieses eher unveränderlichen Kerns, um den vielleicht noch eine äußere Schale liegt, die irgendwie wandelbar ist, keinerlei Veränderung möglich ist, sieht man einfach, dass bei genauerer Hinsicht das so ganz genau nicht stimmt und sich Religionen, und ich spreche jetzt mal vornehmlich fürs Christentum, weil das für mich als katholische Theologin die Religion ist, die mein Hauptbezugspunkt ist, dass auch innerhalb der christlichen Religion sich Veränderungen vollzogen haben in der Geschichte und auch nach wie vor sich vollziehen.
Inwiefern betrifft das Veränderungsprozesse, die innerhalb der Religion stattfinden? Also inwiefern kann die Religion sich auch wandeln durch innerreligiöse Prozesse?
Veränderungsprozesse auf doktrinaler Ebene, also auf der Ebene der Lehre. Es gibt aber auch Veränderungsprozesse, die sich auf der Ebene, wie wir eher soziologisch sagen, der Sozialgestalt, also der Vergemeinschaftungsformen, also wie lebt eine Religion eben auch ihre Lehre, vollziehen und dass beides sogar auch noch ineinander greift. Also die Veränderungsprozesse von Lehre und Vergemeinschaftungsform sich wechselseitig beeinflusst. Ich mache das am Beispiel der katholischen Kirche vielleicht deutlich. Wir haben erhebliche Wandlungs- und Veränderungsprozesse unter dem Dach der sogenannten Pfarrei, die wir historisch beobachten können über viele Jahrhunderte hinweg, aber die dann gerade im 20. Jahrhundert nochmal darin kulminieren, dass die Pfarrei sich nicht mehr eher als eine Ansammlung von einzelnen Gläubigen versteht, die sozusagen die Sakramentenspendung durch den Priester empfangen, sondern ein beziehungsorientiertes Moment hineinkommt, Glaube als Miteinander verstanden wird, der beziehungsorientiert gelebt wird. Und das ist ein Prozess, der dann wieder theologisch gedeutet wird. Das Christentum ist eine Gemeinschaftsreligion beispielsweise. Es ist aber auch ein Prozess, dem theologische Deutung sozusagen in diesem Falle ein bisschen vorausliegen durch das Zweite Vatikanum, das die Gläubigen als Subjekte anerkannt hat und nicht mehr als Objekte der Seelsorgenden, die zu beseelsorgenden Objekte, sag ich mal, betrachtet hat.
Inwiefern können auch Gläubige selber Veränderungsprozesse anstoßen?
Ja, das kann man sehr schön zeigen an dem, was ich gerade beschrieben habe. Also ich habe ja gerade gesagt, das Zweite Vatikanum hat sozusagen den Subjektstatus des Individuums, des Gläubigen bestärkt. Und dieses beziehungsorientierte Moment von Gemeinde dann nach sich gezogen, also einen nachlaufenden Prozess, insbesondere jetzt in den deutschsprachigen Ländern. Dem vorausläuft zu Ende des 19. und 20. Jahrhunderts drei Bewegungen, die explizite Laienbewegungen sind, also gläubige Laien, die liturgische Bewegung, die Jugendbewegung und die Bibelbewegung. Und das sind Bewegungen, wo Gläubige gesagt haben, wir wollen jetzt nicht mehr ausschließlich vom Seelsorger beseelsorgt werden, wir wollen unseren Glauben selber verstehen. Wir wollen aktiv die Liturgie mitfeiern in der Liturgiebewegung, eine Bewegung um Romano Guardini herum. Wir wollen aber auch selber die Bibel lesen, was ja jetzt in der katholischen Kirche eher selten der Fall war zu dieser Zeit. Das wollen wir selber tun. Und das sind Prozesse, die dann über die Zeit hinweg gewirkt haben und sozusagen dann Niederschlag fanden seit dem Vatikan, in dem sie da aufgenommen worden sind.
Nun befinden sich ja Religionen nicht im luftleeren Raum. Sie entfalten sich in einer bestimmten Zeit unter bestimmten historischen und gesellschaftlichen Bedingungen. Inwiefern wird die Religion, auch andere Religionen, nicht nur das Christentum, der Islam, das Judentum, von der Gesellschaft verändert?
Also Religionen gibt es ja immer nur historisch konkret. Und historisch konkret befinden sie sich auch immer an einem Ort. Das heißt, sie sind immer kontextualisiert, sie sind beeinflusst von den Gesellschaften, in denen sie sich befinden, von den kulturellen Bedingungen, von den sozialen Bedingungen, von den politischen Bedingungen etc. Und es kommt natürlich zu einem wechselseitigen Beeinflussungsprozess, insofern die sozialen, kulturellen, politischen und so weiter Bedingungen Religionen beeinflussen und Religionen aber auch wiederum Gesellschaft beeinflussen. Beim Islam kennen wir diese Diskussion, wie verändert sich oder wie muss sich auch der Islam verändern, wenn denn jetzt so viele Muslime in deutschsprachigen oder in westeuropäischen Ländern leben, hat das nicht auch Folgen sozusagen für den Islam als Islam? Also gibt es Veränderungen im Verständnis des Korans, eher weg von einer Verbalinspiration zu einem hermeneutischen Verständnis des Korans und so weiter und so fort. Das würde ich jetzt als Beispiel anführen für solche Prozesse, wo Religionen sich auch, ich sag jetzt mal, weiterentwickeln.
Sie haben jetzt gesagt, es ist ein wechselseitiges Verhältnis, ja. Wechselseitiger Veränderungsprozess. Inwiefern beeinflusst denn dann umgekehrt gefragt die Religion die Gesellschaft?
Also das kann man auch nochmal on the long run historisch vielleicht am einfachsten am Subjektgedanken klar machen, weil daran wird auch die wechselseitige Beeinflussung nochmal deutlich. Wir können in der jüdisch-christlichen Tradition, das wurde natürlich nicht Subjekt genannt, aber sozusagen die Einmaligkeit des Menschen, die Gottebenbildlichkeit gehört zum Diktum der jüdisch-christlichen Tradition. Und damit haben wir eine Tradition, die sozusagen dem Einzelnen doch hohes Gewicht zumisst. Dieser Subjektgedanke, würde ich sagen, hat einen Niederschlag auch in gesellschaftlichen Entwicklungen gefunden. Gleichzeitig haben wir dann mit der Aufklärung und vorauslaufenden Entwicklungen auch da wiederum eine Stärkung des Subjektgedankens auf philosophischer Ebene, gesellschaftlicher Ebene. Und beides läuft im Grunde genommen zusammen zu einer wechselseitigen Beeinflussung. Wenn wir dann ins 20. Jahrhundert kommen, können wir sagen, die beschleunigten Veränderungsprozesse, die wir jetzt seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts beobachten können, die ja das Individuum nochmal mit allen Individualisierungsprozessen nochmal in einem viel höheren Maße in den Mittelpunkt stellen, dann wird davon jetzt wiederum die Religion beeinflusst.
Inwiefern?
Das könnte ich nochmal an dem Beispiel der Vergemeinschaftungsform, der Pfarrei oder der Gemeinde deutlich machen. Ich habe vorhin gesagt, wir haben diesen Veränderungsprozess hin zu einem beziehungsorientierten Miteinander. Das stellt hohe Ansprüche an Verbindlichkeit, an die Örtlichkeit, also meine Gemeinde hier vor Ort und so weiter und so fort. Wir haben jetzt aber Veränderungsprozesse in der Gesellschaft, die heißen, ich will mich gar nicht so lange binden. Wir haben Erosionsprozesse des Christlichen, also wir haben Säkularisierungsprozesse etc., die da jetzt dazu führen, dass dieses Modell eines ganz engen, fast familialen Zusammenhangs aufbrechen, weil man feststellt, die Bedürfnisse der Menschen oder der Gläubigen sind ganz andere.
Inwiefern sind denn solche Veränderungsprozesse innerhalb der Religion, aber auch in Bezug auf Gesellschaft, mit Konflikten verbunden?
Also die Auseinandersetzung um die Frage, wie der Islam auszusehen hat, ist, glaube ich, keine, die ohne Konflikte, auch innerhalb des Islams oder mindestens ohne Debatten abgeht. Für das Christentum kann ich sagen, komme ich nochmal auf mein Beispiel zurück, wir haben jetzt mit den Pfarreifusionen einen Prozess, der eindeutig von oben, von den Bistumsleitungen verordnet wird. Das heißt, es werden viele sogenannte Pfarrgemeinde zusammengeschlossen zu großen pastoralen Räumen. Das ist in den Diözesen ein hochkonfliktiver Prozess, weil an dieser Stelle sind die Bistumsleitungen oder die Bischöfe sozusagen diejenigen, die den Wandel von oben initiieren, und die Gläubigen sind diejenigen, die eigentlich lieber hätten, dass es so bliebe, wie es ist, weil sie seit 50 Jahren dort leben, weil sie in dieser Pfarrkirche getauft sind und. Und das sind also die Personen, die in den Bistümern das managen müssen, sind mit einem hohen Konfliktpotenzial konfrontiert.
Wir haben jetzt gerade in dieser Woche und auch in der vergangenen Woche viel über den Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche geredet. Anlass war die Kinderschutzkonferenz in Rom. Inwiefern, denken Sie, ist angesichts der aktuellen Krise ein Wandel in der katholischen Kirche möglich?
Also die katholische Kirche ist im Prinzip schon wandelbar. Was wir allerdings auch feststellen, ist, dass im Moment die Beharrungskräfte so stark sind, dass der Wandel doch sehr stark in den Hintergrund tritt. Und die Beharrungskräfte hängen natürlich damit zusammen, das ist ja in den Diskussionen dieser Tage auch immer deutlich worden, dass der Schutzinstinkt oder das Bemühen, die Kirche als Institution zu schützen, mindestens im Moment noch über die Veränderung gestellt wird.
Das war die katholische Theologin Judith Könemann, Professorin an der Universität Münster. Dort findet zurzeit ein Kongress zum Wandel in Judentum, Christentum und Islam statt. Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet. Die Stadt Regensburg hat wieder eine Synagoge. Heute wird das Gebäude in der Altstadt offiziell eröffnet. Genau an der Stelle, an der die Nationalsozialisten die letzte Synagoge 1938 abgerissen hatten. Das moderne Gebäude steht knapp 1000 Mitgliedern der jüdischen Gemeinde zur Verfügung. Die Gemeinde ist nach der Wende durch jüdische Einwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion stark gewachsen. Andreas Wennleder hat sich das jüdische Gotteshaus in Regensburg angeschaut.
Noch gestern herrscht Hochbetrieb in der neuen Synagoge. Arbeiter montieren die letzten Bänke im Gebetsraum. Die Türen des Toraschranks werden noch vergoldet. Doch auch wenn nur noch wenige Stunden bleiben, die Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Ilse Danziger ist optimistisch.
Es wird auf jeden Fall fertig. Es muss fertig werden. Und wenn es bis in der Früh um 9 ist, haben sie uns versprochen, dass es wirklich alles fertig werden wird.
Heute ist Regensburg dann bereit für die Eröffnung der Synagoge. Ein Festakt, bei dem die drei Tora-Rollen der Gemeinde im Mittelpunkt stehen, sagt Ilse Danziger.
Von den Rabbinern, die da sind, werden die Tora-Rollen vom alten Gebetsraum hierher gebracht und mit Gesang, mit Gebet und mit Segenssprüche werden sie dann in den neuen Toraschrank gestellt und damit ist dann praktisch die Synagoge eingeweiht.
Es ist eine lange Geschichte, auf die die jüdische Gemeinde in Regensburg zurückblickt. Schon im Jahr 981 werden in Regensburg jüdische Bürger erwähnt. Regensburg ist damit die älteste jüdische Gemeinde in Bayern. Im Jahr 1227 wird dann die erste Regensburger Synagoge fertiggestellt. Im Mittelalter etabliert sich in der Stadt eine bedeutende Talmudschule. Doch wie in so vielen deutschen Städten erlebt auch die jüdische Gemeinde in Regensburg nicht nur Freudentage wie heute, sondern auch Verfolgung. Im Februar 1519 werden die Juden aus Regensburg vertrieben. Die Synagoge, der jüdische Friedhof und das Ghetto werden zerstört. Männer, Frauen und Kinder werden aus der Stadt gejagt. Es ist deshalb auch ein symbolisches Datum, wenn heute die Eröffnung der neuen Synagoge gefeiert werden kann.
500 Jahre nach der Zerstörung der ersten Synagoge, der ersten neu gebauten Synagoge, werden wir wieder ein neues Gotteshaus haben. Das ist für uns eigentlich das Allerwichtigste natürlich.
Doch nicht nur das Datum verweist auf die Geschichte der Regensburger Juden. Auch der Platz, auf dem der Neubau steht, ist ein besonderer Ort. Hier stand Regensburgs zweite Synagoge. 1912 wird das Gotteshaus eingeweiht, unter großer Beteiligung auch der nichtjüdischen Bevölkerung. Doch diesmal dauert es nur wenige Jahre, bis die Synagoge wieder durch Hass zerstört wird. In der Reichspogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 zünden NSDAP-nahe Gruppen das Gotteshaus an. Mit dem Wiederaufbau der Synagoge auf dem alten Grundstück wird in der Stadt wieder eine Lücke geschlossen, sagt die Gemeinderatsvorsitzende Danziger.
Für die Stadt ein gutes Symbol. Wir sagen ja immer, das sakrale Dreieck ist praktisch wieder geschaffen worden. Evangelische Neupfarrkirche, der katholische Dom und die Synagoge. Und das ist jetzt wieder geschaffen.
Für die zerstörte Synagoge habe die Gemeinde nie eine Entschädigung bekommen, sagt Dieter Weber. Er, selbst evangelisch, hat vor Jahren einen Förderverein für die neue Synagoge gegründet. Die Menschen, die heute in Regensburg leben, treffe keine Schuld, sagt Weber. Doch sie hätten eine Verantwortung, dass die jüdische Gemeinde wieder ein Zuhause in der Stadt bekommt. Weber hat sich deshalb mit zahlreichen Menschen für die Synagoge eingesetzt.
Einfach dadurch, dass sehr viele Menschen gespendet haben, dass Schulen Basare gemacht haben, Vereine haben gesammelt, Parteien haben einen Basar gemacht. Viele, viele Einzelpersonen haben gespendet für einen symbolischen Baustein.
Fast 1 Million Euro an Spenden haben die Gemeinde und der Förderverein eingesammelt. Doch das ist nicht der einzige Zweck seiner Arbeit, sagt Dieter Weber.
Es geht auch um die Finanzen, aber nicht nur um die Finanzen, sondern darüber, dass das eine ganz wichtige Arbeit ist, dass das Bewusstsein der Stadt da ist, dass die jüdische Gemeinde getragen wird, über dieses Neubauprojekt auch hinaus.
Bei der Finanzierung der Baukosten von insgesamt rund 9 Millionen Euro haben auch der Bund, das Land Bayern und die Stadt Regensburg geholfen. So wird ein neues Zuhause für die Regensburger Juden möglich. Die Synagoge und die dazugehörigen Gemeinschaftsräume würden dringend gebraucht, sagt Ilse Danziger.
Seit 1994 haben wir Zuwanderer aus den GUS-Staaten und Regensburg ist dadurch ungefähr auf 950 Mitglieder angewachsen. Ja, und das ist natürlich eine andere Herausforderung und aus dem Grund ist natürlich auch das alte Haus viel, viel zu klein geworden.
Die Synagoge selbst bietet jetzt wieder rund 200 Menschen Platz. Es ist eine orthodoxe Gemeinde, weshalb Männer und Frauen die Gottesdienste getrennt feiern. Die Männer unten im Gebetsraum, die Frauen oben auf einer Empore. Darüber eine flache, selbsttragende Holzkuppel. Es ist ein heller Raum, der entstanden ist. Längliche Schlitze in der hellen Holzverkleidung lassen viel Licht in den Gebetsraum. Ein Wunsch der Gemeinde, den auch die Architekten nicht ausschlagen konnten, sagt Projektleiter Florian Nusser vom Architekturbüro Stab aus Berlin.
Das haben wir in der Bearbeitung auch gelernt, dass die Gläubigen sehr viel Licht brauchen, um eben den jüdischen und hebräischen Schriften folgen zu können und mitlesen zu können. Und deswegen sind wir auch weggekommen von dieser mystischen, fast orthodoxen Atmosphäre aus dem Wettbewerb zu einem sehr hellen, lichten Raum. Und abends dann bei Dunkelheit wird das Kunstlicht eingeschaltet und dann bekommt der Raum nochmal eine ganz andere Atmosphäre.
Ein Gebäude, für das die jüdische Gemeinde schon jetzt viel Lob bekommt, sagt Danziger.
Als ich jetzt gerade rüberkam, hat ein fremder Mann zu mir gesagt, ich muss Ihnen sagen, das ist ein wunderschönes Gebäude, passt wunderbar hier mitten in die Stadt rein, weil es ist ja Weltkulturerbestadt und es tut natürlich schon gut, wenn man auf der Straße dann die Leute hört, die dann sagen, das schaut einfach toll aus.
Die neue Synagoge in Regensburg wird heute offiziell eröffnet. Andreas Winleder berichtete aus Bayern. Wir sind am Ende unserer Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Mein Name ist Susanne Fritz. Im Anschluss an die Nachrichten kommt die Länderzeit. Da geht's bei meinem Kollegen Michael Röhl um die Verkehrswende in den Städten und die Frage, wie Busse und Bahnen attraktiver werden können. Und noch ein Hinweis in eigener Sache. Heute Abend hören Sie um 20.10 Uhr bis 20.30 Uhr die Sendung aus Religion und Gesellschaft mit dem Titel Das gezeichnete Ich, der Gottesleugner Gottfried Benn.